Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
So, das ist Bern einfach Spezial. Ihr hört es am Halben. Wir sind nicht im Büro, sondern wir sind hier im Casino in Bern, wo jetzt die SVP ihr Fraktionsessen durchgeführt hat. Natürlich ist das ein freudiger Anlass, weil die SVP jetzt den neuen Bundespräsident stellt. Der Guy Parmelin ist heute gewählt worden vom Parlament. Bei uns ist der Franz Grütter. Franz Grütter, einer der prominentesten SVP-Vertreter, kann man auch sagen. Natürlich auch ein erfahrener Außenpolitiker. Wir werden mit dem vor allem auch über die Außenpolitik reden, von der Schweiz. Aber zuerst über den Bundespräsident Parmelin. Das ist der Dominik Feusi und der Markus Somm, live aus Bern. Ja, Franz, wir können uns duzen, vielleicht auch noch schnell aufklären. Wir sind hier alle per Du. Franz, ein unglaublich gutes Ergebnis für den Bundespräsidenten Parmelin. Was heisst das?
Ja, 203 Stimmen. Die Bundesversammlung hat ja 246 Mitglieder. Ein paar sind nicht da gewesen. Also er hat eigentlich, kann man sagen, ein Traumresultat hergelegt. Ich denke, für ihn ist es wichtig, weil er kann natürlich auch in seiner Funktion als Bundespräsident kann er quasi auch sagen, dass er mit einem Traumresultat gewählt wurde. Und es zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass er breit akzeptiert ist und mit seiner sehr bescheidenen Art, die er ja hat. Er ist ein Wattländer Weinbauer, ist einfach gärtet, steht mit beiden Füßen am Boden und hat das Jahr aus meiner Sicht grosse Erfolge auch erzielt mit dieser Zollgeschichte mit den USA. Und ich glaube, jetzt hat er heute auch eine Anerkennung vom Parlament bekommen.
Vielleicht als Ergänzung. Unter Journalisten sagt man, alles über 180 ist gut.
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Das ist doch ein bisschen die Faustregel. Und 203 ist schon, also wenn es zwei vorne hat, das ist in den letzten Jahren, hat es etwa die mal gegeben, aber nicht immer. Es ist wirklich ein gutes Resultat.
Vor allem 203 von 210 Gültigen. Ja. Das ist ja fast einstimmig. Jetzt kann man sagen, gut, die anderen 36, was ist mit denen los gewesen? Sind die irgendwie eingeschlafen? Nein, haben sie leer eingegeben. Aber Ding hat mir gesagt, es sei gar nicht so viel ausgeteilt worden. Es sei eben schon wenig Zettel ausgeteilt worden, weil viele gar nicht im Saal waren. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall ist es ein super Ergebnis. Und es ist auch interessant, weil man hat jetzt gerade, was den Zolldeal betrifft, immer ein bisschen genörgelt, oder? Viele von den anderen Parteien, die Linken vor allem natürlich, weil die wollen einfach keinen Deal. Die wollen lieber, dass unsere Industrie kaputt geht. Das interessiert die Sozialdemokraten nicht mehr, weil die leben ja vom Staat. Nein, aber es zeigt eigentlich, dass das Nörgeln von den Medien völlig übertrieben dargestellt worden ist, weil offensichtlich ganz viel im Parlament, viel mehr als nur die SVP, das anerkennen, dass der Parmelin da einen guten Job gemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt offensichtlich.
Ja, es ist ein unkonventioneller Weg, den er gewählt hat, zusammen mit der SECO-Chefin, der Helen Budliger, auch mit den Wirtschaftschefs, die dann irgendwann zum Trump sind. Ich meine, das kann man kritisieren oder nicht, aber am Ende des Tages ist innerhalb weniger Tage der Durchbruch geschaffen wurde. Und jetzt hört man sie auch schon, so wie sie jetzt aussieht, ist das jetzt auch definitiv. Und ich habe gehört, dass wahrscheinlich sogar jetzt rückwirkend die Zölle weg. Also da muss ich sagen, das ist ein riesen Erfolg. Und wir reden in der Schweiz von etwa 80'000 Arbeitsplätzen, die das betrifft. Ich selber komme ja aus der Zentralschweiz. Ich nehme ein Beispiel, Pilatus, Flugzeugwerk. Mhm. 39% Zoll, die haben faktisch nichts mehr verkaufen. Ja. Für die ist der US-Markt über Nacht weggebrochen und jetzt sind die sogar bei null. Und wir reden jetzt immer nur von 15% Zoll. Der Handels-, der gewichtete, also wenn man jetzt alles nimmt, wo noch 0% ist, Pharma, eben Flugzeugindustrie, Kaffee, dann ist man bei 6,9% Durchschnittszoll. Es hat kein Land so ein gutes Resultat rausgeholt wie die Schweiz.
Genau, und dann muss eben noch betonen, du hast gesagt unkonventionell, aber es ist eben eigentlich nicht unkonventionell, sondern es ist sehr typisch schweizerisch, dass private Unternehmer eben auch gerade in der Außenwirtschaftspolitik eine grosse Rolle spielt. Das war immer schon so gewesen. Das ist einfach, die Leute, die nie Geschichtsbücher lesen, wissen das halt nicht. Die meisten Journalisten können wahrscheinlich auch nicht mehr so lesen. Aber grundsätzlich ist es so, das war immer so gewesen in der Schweiz. Seit dem 16. Jahrhundert haben immer Kaufleute auch für uns verhandelt, weil die Schweiz hat traditionellerweise nicht so viele Politiker gehabt, nicht so viele Diplomaten.
Man muss auch sagen, oder, die Versprechen für die Investitionen in den USA, das kann der Staat eigentlich gar nicht. Die 200 Milliarden. Das geht nicht der Steuerzahler, das geht nicht der Staat aus. Und letztlich sind das die Leute, die Firmenchefs, die Versprechen sind, abgeben. Und damit haben die auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Es war sehr ein unkonventioneller Weg, ist kritisiert worden, aber ich bin überzeugt, am Ende des Tages, auch wenn dann der Vorschlag, den jetzt der Bundesrat, jetzt haben wir ja nächste Woche in der Aussenpolitischen Kommission, wird das Verhandlungsmandat hoffentlich verabschiedet. Also wir werden nur konsultiert, der Bundesrat tut letztlich entscheiden. Und dann kann der Bundesrat verhandeln. Und dann kommt das neue Parlament und letztlich würde ja dann sogar die Möglichkeit bestehen für ein Referendum. Ich muss jetzt sagen, ich bin zuversichtlich, auch wenn die Schweizer Bevölkerung über das entscheiden kann, wenn es ein Referendum gibt. Ich glaube, die Schweizer Bevölkerung checkt, wie wichtig das ist.
Aber sag Franz, am Freitag in der Medienmitteilung zu dem Verhandlungsmandat hat der Bundesrat geschrieben, ja, wir müssen dann schon aufpassen, dass das Mandat nicht irgendwie dem Stabilisierungspaket mit der EU widerspreche. Da müssen wir aber schon sehr aufpassen. Das heisst für mich als Außenstehende, wir dürfen keine Verträge mehr mit irgendjemandem auf der Welt abmachen, wenn die noch nicht einmal beschlossenen Verträge mit Brüssel irgendwie betroffen sind. Hätte es dir nicht etwas zu denken gegeben?
Also ich glaube, jetzt muss man sagen, was da jetzt in diesem Zolldeal speziell ist, ist natürlich, da haben die EU-Turbos, die uns verrecken, den EU-Unterwerfungsvertrag wollen, die haben natürlich einen hidden Agenda, versteckte Agenda. In denen ist die Zollgeschichte richtig. Sie haben eigentlich
jubelt.
Sie haben eigentlich im stillen Kämmerli eigentlich Freude gehabt und haben den Leuten auch sehr offensiv versucht zu suggerieren und zu sagen, schaut, habt ihr jetzt gesehen, mit den USA haben wir jetzt ein Riesenproblem, jetzt müssen wir mit der EU einen Vertrag machen. Und jetzt ist natürlich mit der Lösung von diesem Problem, ist ihnen über Nacht, ist ihnen eigentlich ein wichtiges Argument weggekippt. Und es ist aus meiner Sicht, was ich nicht verstehe, ist, sie tun eigentlich die Interessen, die sie für die Schweiz müssen vertreten müssen, das Beste zu machen für unser Land, tun sie weniger gewichten und tun irgendwelche taktischen Gründe vorschieben, wieso dass sie jetzt in der Zolldeal nicht so gut sind.
Du kennst das sehr gut, du kennst EDA gut. Wie wichtig ist die Rolle des EDA? Wie weit würdest du sagen, im EDA gibt es eine fünfte Kolonne, wo die Verträge, den Zolldeal, eigentlich jetzt noch untergraben?
Also, was man ja muss sagen, oder? In diesem Aussendepartement ist es ja so, wenn ich schaue, in Brüssel, wie viele Leute die heute in Brüssel haben, also in Brüssel, auch während dieser Verhandlungen, also da sind 100 und mehr Leute sind permanent in Brüssel.
Und also 100 und mehr Beamte von uns, die wir zahlen also als Steuerzahler.
Die gesamte Stab allein, der die Verhandlungen geführt hat, das sind Juristen, das sind in Brüssel, da hat es eigene. Also nicht eine Botschaft, sondern das ist eine
Mission.
Eine Mission nennt sich das. Eine Mission, das ist eigentlich fast wie eine Botschaft. Frau Adam, die das führt. Und das sind mit allen Funktionären, die dort hocken, weit über 100 Leute. Und jetzt kommt das Verrückte an dieser Geschichte. In den USA, wo als Einzelstaat unser wichtigster Handelspartner ist. Die USA verkaufen, also natürlich die EU als Ganzes.
Aber wichtiger als Deutschland.
Aber wichtiger als Deutschland. In den USA haben wir nicht einmal Leute gehabt, die in der Lage sind, vor Ort die Kontakte zu etablieren. Es waren die Wirtschaftsführer, die zwei Lobbyisten aus dem eigenen Portemonnaie gezahlt haben, damit wir letztlich an Trump hergekommen sind. Und das zeigt das Missverhältnis zwischen den Leuten, den Ressourcen, die alloziert sind in der EU und in den USA. Und das ist klar, das ist auch mit Ideologie gekoppelt.
Aber nein, es ist der Hinweis, dass es mir da jetzt geschaut wird, dass der Zolldeal durchgeht.
Ich glaube, Ich gehe davon aus, dass da jetzt der Bundesrat wird grünes Licht bekommt, dann werden die Verhandlungen dann stattfinden. Und dann ist klar, das ist für mich heute schon klar, wenn der Vertrag auf dem Tisch liegt, dann wird man dann wieder über Chlorhühner reden und über irgendeinen Cybertruck, der ja sowieso nicht einmal in den USA jemand kauft. Der Cybertruck ist ja schlecht verkauft, also das Auto kauft niemand. Oder? Also, wir tun dann Diskussion an ein, zwei totalen Nebenkriegsschauplätze aufhängen, wo völlig Peanuts ist. Auch die Fleischmenge, die da, oder die Schweizer konsumieren pro Jahr 361'000 Tonnen Fleisch. Von diesen 361'000 Tonnen tun wir schon heute 102'000 Tonnen importieren. Und jetzt reden wir irgendwie von 500 Tonnen Bulle. Ja, also ich meine, A muss es niemand kaufen und P, es ist total, was dort jetzt eingehandelt wurde, ist 7 Promille. 7 Promille. Also das ist nichts. Das sind totale Nebenkriegsschauplätze.
Aber interessant wäre, wenn die USA etwas fordern würden. Ich weiss jetzt nicht, eine Öffnung für irgendwie Gentech, weiss auch nicht, Fleisch oder irgendwie so. Oder in deinem Bereich, wo du herkommst, bei der Digitalisierung, die USA würde irgendwie fordern, eine Absicherung, dass man die Digital Service Act von der EU sicher nie übernehmen. Also wenn es da einen Widerspruch gäbe, oder plötzlich. Und dann müsste sich der Bundesrat entscheiden, was wichtiger ist. Entweder das untere Schleifen bei der EU oder ein Vertrag mit den Vereinigten Staaten. Und genau. Dann weiss ich eben nicht, hat der Markus einen schon Punkt. Dann bin ich sicher, dass er da auf der Seite von der EU ist.
Ich spüre natürlich im Moment, sowohl in der Schweiz wie auch in der EU, spüre ich auch ein riesen Bashing gegen die Tech-Konzerne. Und ich meine, da müssen wir doch jetzt einfach auch mal die Realitäten in die Augen schauen. Wenn man schaut, wo heute Europa steht, technologisch, man kann schon ein US-Tech-Konzern-Bashing machen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich wüsste nicht ein Unternehmen in Europa, das heute technologisch auf dem Level ist, wie es die Amerikaner sind. Die Europäer haben alles vernachlässigt. Sie haben die Rüstung vernachlässigt, sie haben keine Armee mehr, also die ganze Sicherheit, Verteidigung. Sie haben Innovation, haben sie durch Regulation ersetzt. Es gibt ja ein BOMO. Das BOMO heisst, die Amerikaner innovieren, die Chinesen kopieren und die Europäer regulieren. Wobei das unfair ist den Chinesen gegenüber, weil die Chinesen sind heute genauso auf einem Innovationslevel. Ich kenne China selber auch gut. Ich bin gerade das Jahr auch wieder da gewesen. Habe längere Zeit auch da geschafft. Also China und die USA sind heute absolute Weltmarktführer, wenn es um Technologie geht. Europa ist nirgends. Und die jetzt schreien, wir müssen die Tech-Konzerne rausfallen, denen muss ich einfach sagen, das sind Träumer, weil dann muss Europa zuerst Unternehmungen erschaffen, die nur schon ansatzweise in der Lage wären, so etwas zu machen. In der Flugzeugindustrie hat man es geschafft mit der Airbus, wo ein Gegenpol ist zum Boeing. Aber in der ganzen Tech-Industrie sind die, ich würde sagen, Jahrzehnte hinten drin.
Ja, und Airbus ist natürlich auch lang her. Da hast du auch noch ein bisschen andere Politiker gehabt in Deutschland und in Frankreich, ein bisschen fähigere Politiker, als wir sie heute haben. Aber aus der Sicht der Amerikaner würde ich natürlich, wenn du kennst den Bericht auch, den die Amerikaner geschrieben haben, was über die Schweiz auch kritisch geschrieben haben, nämlich, dass sie gesagt haben, sehr viele Regulierungen, die uns behindern, natürlich geht es um die Landwirtschaft, kommen eigentlich aus der EU. Ich meine, das Lebensmittelabkommen, das wir jetzt diskutieren, ich meine, da sind so viele Punkte drin, wo eigentlich die Amerikaner, wenn sie sie genau anschauen würden, würden sagen, du, nein, da machen wir keinen Deal mit den Schweizer, weil da haben wir alle die Regulierungen auch. Wenn ich jetzt Amerikaner wäre, würde ich das extra provozieren. Würde ich jetzt noch ein paar solche Sachen bringen, die voll im Widerspruch ist zum Lebensmittelabkommen, das wir abschliessen mit der EU. Und dann wird es dann interessant. Ja. Oder die Auseinandersetzung zwischen entweder EU-Richtung oder Amerika. Und dort muss ich sagen, wäre es eben noch, ich bin jetzt ein bisschen zynisch, für die Economie Suisse ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem.
So
weil die 39% sind so brutal. Und die Privatwirtschaft weiss ganz genau, das können wir nicht akzeptieren. Und die würden nachher ziemlich schnell sagen, hört auf mit dem Lebensmittelabkommen, das wollen wir gar nicht. Das wollen wir nicht, bringt nichts, haben wir viel zu viel Puff mit den Amerikanern. Also man sollte eigentlich den Amerikanern jetzt sagen, bringen ein paar mehr, nicht nur Chlorhühner, sondern ein paar so, weil das ist ja auch offensichtlich, die Chlorhühner sind nicht beachtet worden, wo wir das Lebensmittelabkommen gemacht haben, dass nämlich die dynamische Rechtsübernahme Das bedeutet, dass die Chlorhühner dort sicher nie akzeptiert werden in der EU oder in der Schweiz. Dann, oder?
Ich glaube, die Schweiz importiert übrigens schon jetzt viel Bulli aus den USA. Wir haben in der Schweiz viel zu wenig Bullifleisch. Also, da weiss ich von unserem Nationalratskollegen Mike Hecker, der ja aus der Fleischindustrie kommt, dass die Schweizerinnen und Schweizer heute viel, viel mehr Bulli-Fleisch essen als Rind und Schweinigs. Das habe ich von ihm gelernt. Und er sagt mir immer, los, wir müssen importieren. Und wir importieren heute schon aus den USA. Also, da ist gar nichts Neues. Und ja, wir werden es sehen. Und jetzt würde ich den Bundesrat einmal verhandeln. Und dann schauen wir dann an, was da auf den Tisch kommt. Ich bin zuversichtlich, dass wir da auch in der Bevölkerung für das werden können, Mehrheiten schaffen.
Habe ich das Gefühl. Aber ich möchte es noch einmal wiederholen, einfach für alle Zuhörer, dass es ganz klar ist. Heute sind die Zölle gefallen. Die 39% sind weg. Wir sind jetzt bei 15%. Und es gilt sogar rückwirkend. Das heisst, alles, was Schweizer Unternehmen haben müssen zahlen, oder eben am Schluss der Konsument in Amerika, wird zurückerstattet. Das ist natürlich eine irrsinnig gute News. Und das ist ein unendlicher Erfolg von Parmalat.
Und man hat noch riesige Ausnahmen, oder? Man hat noch riesige Ausnahmen rausholen können. Eben die ganze Pharmaindustrie bleibt bei null. Die ganze Flugzeugindustrie ist null. Die ganze Kaffeeexport, also Nestle und so weiter, ist auf null. Aber also das ist wirklich ein sehr gutes Resultat.
Das ist ein riesen Erfolg. Und ich würde es auch noch einmal würdigen, dass der Bundespräsident Parmalat das hat können, hat eben auch mit dem zu tun, dass das nicht einer ist, der einfach grundsätzlich die Privatwirtschaft für eine Verbrecherorganisation haltet, wie das gewisse andere Bundesräte, oder? Hätten wir jetzt den Beat Janz gehabt, der das hätte müssen verhandeln müssen. Wir wären nie nicht. Wir hätten jetzt 70% Zoll wahrscheinlich, weil der ja das Gefühl hat, eben, jedes Unternehmen ist schon mal verdächtig. Also von dem her muss man das mal klar sagen. Jetzt würde ich gerne ein bisschen über Außenpolitik noch reden. Es hat sehr viel zu reden gegeben, das neue Papier, das die amerikanische Trump-Regierung veröffentlicht hat. Ganz ein kleines Papier, das lobe ich mir, oder? Wenn man das mal mit 1800 Seiten Kauderwelsch aus Brüssel vergleicht, merkt man auch, ja, das ist ein anderes Verständnis vom Regieren. Da wird ein Text geschrieben, den die Leute lesen können. Und nicht Text geschrieben, damit sie nicht gelesen werden. So wie das die EU-Kommission vorzieht.
Oder SEDA.
Oder SEDA. Da kann man mal wirklich sehen, was die Amerikaner wollen. Und das ist interessant, was sie über Europa sagen. Jetzt dein Eindruck, was heisst das grundsätzlich für die Welt? Und zweitens natürlich für die Schweiz.
Ja, also in dem Papier, das tatsächlich kurz ist, übrigens nur noch schnell eine Klammerbemerkung, auch die Absichtserklärung, die jetzt zwischen der Schweiz und den USA ausgehandelt wurde, die ist öffentlich einsehbar, auch auf der amerikanischen Webseite. Ich habe die gelesen, das sind 5 oder 6 Seiten.
Ja, schön.
Und das ist also auf 5 oder 6 Seiten, weißt du ganz genau, was steht. Aha, das wollen wir, jawohl, das wollen wir nicht. Man sieht, dass es eine Absichtserklärung ist. All die, die gesagt haben, was hier alles verbindlich geregelt ist, stimmt alles nicht. Oder? Man kann es super nachlesen. Jetzt, das Papier ist natürlich auch wieder, eigentlich ist es ein Ohrfeigen. Oder, nein, ich würde nicht sagen Ohrfeigen. Es zeigt schonungslos offen auf, was der Zustand der Europäischen Union ist. Insbesondere hier geht es ja um Verteidigung, Sicherheit in Europa. Und das wissen alle, dass nach dem Kalten Krieg sind europaweit, auch in der Schweiz, die Armeen runtergefahren worden. Die Verteidigungsbudget hat man reduziert. Ich weiss noch, im 2001 hat die SP in der Schweiz gesagt, es wird nie mehr einen Krieg geben in Europa. Wir brauchen keine Panzer und keine Flugzeuge mehr. Und man hat das Geld alles in die ganze Sozialindustrie getan. Und jetzt ist natürlich das grosse Erwachen. Der Trump hat andere Prioritäten. Seine Baustellen sind nicht in Europa, sondern in Asien, China, Taiwan, die ganze Pazifik-Geschichte, die für die USA einfach, oder auch den Nahen und Mittleren Osten, die für die USA einfach eine viel wichtige strategische Bedeutung hat. Und letztlich sagt der Bericht nichts anderes, weder, liebe Europäer, löst eure Hausaufgaben selber. Ihr müsst für die Sicherheit sorgen in Europa. Das will die EU zwar machen, aber sie können es eigentlich nur noch machen mit gigantischen Schuldenberg. Die EU hat heute fast 14'000 Milliarden Schulden. Viele Länder, Frankreich, ist faktisch bankrott. Und sie können es nur noch mit Schulden machen. Die Deutschen sagen dann nicht einmal mehr Schulden. Sie sagen in den Schulden Sondervermögen. Also, ich habe meiner Frau gesagt, du, also ich habe keine Schulden, oder? Aber ich habe meiner Frau gesagt, du, falls du einmal irgendjemandem etwas schuldest, dann kannst du sagen, du hast noch Sondervermögen. Genau. Es ist nur schon mit diesen Begrifflichkeiten, wie verlogen das alles ist. Und ja, aber die werden nicht darum herumkommen, wenn sie die Sicherheit in Europa wieder auf Vordermann bringen wollen, müssen die Länder die Hausaufgaben wieder selber machen. Übrigens auch die Schweiz.
Oder? Ja, natürlich. Ich finde es noch interessant, es ist vieles gar nicht neu. Ich meine, der Barack Obama hat 2011 gesagt, the pivot to the Pacific. 2011 hat er das gesagt. Das ist 14 Jahre her. Oder auch, wenn in dem Papier steht, Europa müsse eben wieder aufrüsten. Das sagen ja Berlin, Brüssel, Paris sagen das auch. Oder Europa soll wieder wettbewerbsfähig werden. Das sagen Berlin, Paris, Brüssel auch. Oder wir müssen wieder die europäischen Werte müssen wir pflegen. Das sagt Frau von der Leyen von morgen bis am Abend. Das Problem ist, sie machen es nicht. Sie haben es noch nie, sie sind immer nur Erklärungen. Nein. Natürlich, weil das Geld fehlt, das ist dein Punkt, da bin ich voll bei dir. Aber ich glaube auch, weil der wirkliche Gestaltungswille von diesen Herren Macron, von der Leyen und Merz, ich sehe den halt nie. Das sind keine Politiker, die wirklich das machen wollen, was sie sagen. Und darum tut eben dann so ein Papier aus Washington so wahnsinnig weh. Die meisten Medien schreiben, das sei ein MAGA-Papier oder man will in Europa spalten. Nein, er legt einfach die Finger in die Wunde. Genau. Und sagt, macht endlich, was ihr selber sagt.
Sie bringen es auf den Punkt. Ja.
Was heisst es für die Schweiz? Oder ich meine, vielleicht würde ich noch ein bisschen korrigieren. Dominik, ich finde, du hast vollkommen recht. Aber was natürlich in diesem Papier schon sehr deutlich steht, und das hat es natürlich früher noch nie gegeben aus Washington, dass man sagt, schaut mal, die EU ist das Problem. Die EU ist ein Problem für euch. Ihr reguliert zu viel über die EU, ihr habt einen Technologierückstand jetzt wegen dem. Also die EU kommt schon kritisch weg. Und das ist natürlich neu. Das haben die Amerikaner früher noch nie so gemacht, weil, und da muss man vielleicht auch mal sagen, weil die meisten Leute das auch wieder nicht wissen, weil sie keine Bücher mehr lesen. Die EU ist ein Projekt, das ganz stark gefördert worden ist von den Amerikanern. Die Amerikaner haben das wollen in den 50er Jahren. Sie haben wollen, dass die Deutschen und die Franzosen sich versöhnen, weil sie gefunden haben, wir können nicht die ganze Zeit Europa verteidigen gegen die Russen allein. Wir brauchen die Deutschen wieder. Und das geht nur mit einer Versöhnung mit Frankreich. Also, das EU-Projekt ist genauso ein amerikanisches Projekt gewesen. Und jetzt, finde ich auch, ist neu, dass sie sagen, das ist ein Problem. Und was er auch deutlich sagt, er geht in das rein, was du sagst, aber noch viel deutlicher als früher, Migration ist ein Riesenproblem für euch. Wenn ihr da weitermacht, werdet ihr nicht mehr in Europa sein. Und das führt für uns Amerikaner sogar dazu, dass wir nicht mehr wissen, ob wir mit gewissen Ländern in 30 Jahren noch militärisch überhaupt verbündet sein können. Weil ich denke zum Beispiel an Belgien, ich denke an Frankreich, die vielleicht eine muslimische Mehrheit haben und einfach nicht mehr zuverlässig sind. Jetzt, aber was heisst es für uns, für die Schweiz?
Also ich glaube, die Schweiz muss man ja sehen, wenn man jetzt nicht die EU, wenn man ganz Europa nimmt, die zwei Länder, die heute die erfolgreichsten Länder sind in Europa, das ist Norwegen und das ist die Schweiz. Und man kann alle Kennzahlen anschauen, wir schneiden dort am besten ab. Norwegen ist noch ein Spezialfall, die hat noch Öl und Gas, das haben wir nicht, wir haben keinen Rohstoff. Das Erfolgsmodell der Schweiz ist ganz am Ende des Tages, und ich glaube, wir müssen uns immer wieder auf Grundsätze aber reduzieren. Wir sind ein weltoffenes Land, obwohl man gerade uns immer vorwirft, wir wollen hier die Schweiz abschotten. Das ist überhaupt nicht so. Übrigens, an dieser Stelle, das habe ich auch bemerkt, Guy Parmelin ist der Bundesrat, der extrem viele neue Freihandelsabkommen abschließt, schon abgeschlossen hat und noch wird. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns nicht in diesem gigantische Bürokratiemonster von Brüssel, wo in der EU in viele Länder in Boden einfährt. Ich meine, Deutschland hat die grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland ist ein Teil Industrialisierung im Gang. Zehntausende von Arbeitsplätzen, die verschwinden. Die Energiepreise, die so teuer geworden sind. Und wir müssen einfach schauen, dass wir nicht alle in das Fahrwasser einkommen. Und wie gelingt das am besten? Sicher nicht in dem, dass wir dann ihre Gesetze übernehmen. Also, das heisst für mich, weiter eigenständig bleiben, selber Gesetze machen in diesem Land, gleichzeitig aber den Handel ausweiten mit möglichst vielen Staaten. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg verfolgen, dann wird es der Schweiz hoffentlich besser gehen, als weiterhin besser gehen als den anderen Ländern um uns herum.
Du hast es angesprochen, Deutschland, Riesenproblem mit der Automobilindustrie. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, weil Deutschland ist ja ein wichtiger Handelspartner, wo wir ja eigentlich gute Beziehungen brauchen.
Genau.
Wir sind wirklich darauf angewiesen, wir haben immer mit ihnen ganz viel Handel getrieben. Deshalb kaufen wir jetzt einen Mercedes. Das ist die Message, die ganz wichtig ist. Kenny Seichenberger, seine Garage in der Region Zürich, das sind zwei
und
von den
Aargau.
Besten. Aargau, also Zürich-Wettigen gehört schon fast zu der Region Zürich. Da wird der Kenny wieder anrufen. Nein. Ist völlig klar, wenn ihr ein Auto braucht, jetzt ein Auto kaufen. Da helfen erstens Deutschland, ihr helfen auch der Region Zürich. In dem Sinne, hört jetzt gut zu.
Lust auf ein feines Kaffee vom Barista? Dann kommt diesen Samstag ins Kenny's Autocenter an unser Weihnachtsshopping. Wir freuen uns.
Du hast es am Schluss noch auch erwähnt. Und das nimmt mich jetzt wunder, weil du bist in dieser Branche tätig, du kennst dich aus. Was kann die Schweiz machen, dass wir den Technologierückstand, den Europa jetzt hat und den wir teilweise auch haben, wir Schweizer, was müssen wir machen? Was wäre jetzt ganz nötig? Was könnte man von der Politik her machen, damit wenigstens wir ein Leader könnten werden in diesen neuen Technologien?
Also, was man vielleicht muss sagen, wo die Schweiz heute still und leise liegt, zu einem Champion geworden ist, das ist das Business, das ich daraus herauskomme. Die Schweiz ist heute in Europa einer der bedeutendsten Datenstandorte. Also wir beherbergen heute in Europa am meisten von den ganzen Cloud- und IT-Systemen. Es kommen die Firmen aus der ganzen Welt in die Schweiz und bringen ihre Daten hierher. Und zwar einfach, weil sie hier, vereinfacht gesagt, stabile, sichere Verhältnisse haben. Es wird nicht immer gestreikt, die Energie funktioniert. Es ist irgendwo alles in geordneten Bahnen. Die Energieversorgung ist das grösste Risiko, das wir haben. Die Stromversorgungssicherheit, die müssen wir natürlich weiter gewährleisten. Das ist sicher das eine. Und da sind wir, sagen wir mal, da sind wir wirklich Champion. Gleichzeitig haben wir sehr, sehr gute Fachleute. Also was die Fachhochschulen, die ETHs, die Universitäten im Hightech-Bereich an gescheiden Köpfen haben und produziert, das ist beeindruckend. Viele von denen gehen aber dann oft auch in die USA, weil dort dann einfach die Post, ich bin jetzt gerade vor 3 Wochen wieder im Silicon Valley gesehen, bin dort Firmen anschauen, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher positiven Kraft. Oh, ich bin in San Francisco selbstfahrende Taxis fahren. Unglaublich. Ich bin im dichtesten Stadtverkehr mit Waymo, das ist eine Google-Tochter, im Auto hinten gehockt. Da ist keiner vorne, der fährt. Durch den dichtesten Verkehr mit Velofahrern, mit Fußgängern, mit Spurwechseln.
Nie nervös geworden.
Ja,
nie nervös geworden.
Also die ersten 10 Minuten, ich bin wirklich nervös hinten gehockt. Ich dachte, oh, funktioniert das? Und also schon nach etwa einer Viertelstunde bin ich dort hinten gehockt, habe mit dem Handy geschaut und ich bin wie wenn ein Taxifahrer vorne wäre. Und ich bin
aber eben bei uns kannst du mit dem Lastenvelo fahren dann in Zürich. Oder so weit sind wir jetzt auch, oder?
Nein, ich bin nachher heimgekommen. Ich darf das hier sagen. Ich habe nachher im Albert Rösti Kontakt aufgenommen und habe gesagt, das müssen wir hier jetzt wirklich auch haben. Und wir müssen einfach schauen, dass wir weiterhin auch in diesen Sachen offen bleiben, oder? Nicht
regulieren,
nicht ja, und dass wir für so Sachen nicht noch 3 Jahre neue Gesetze machen, sondern dass wir sagen, das führen wir jetzt ein und Konzessionen und Bewilligungen. Aber dort glaube ich jetzt, dort können wir etwas erzielen. Also kurzum zusammengefasst, die Schweiz hat einige Vorteile, die sie hat. Aber was uns natürlich nicht gelungen ist, ist jetzt irgendwelche Tech-Konzerne aufzubauen.
Eben.
Wir haben denen ihre Tochtergesellschaften hier, die auch sehr viel investieren. Aber also, die Googles und Microsofts und Amazons, wie sie heissen, die entstehen leider
aber wieso,
oft nicht in
wieso
Europa.
Wieso ist es nicht gelungen? Ich meine, die ETH Zürich ist wirklich gut, hat wirklich gute Informatiker. Deshalb, du hast gesagt, Google ist in Zürich gekommen. Meta ist in Zürich und so weiter. Wieso keine eigene Firma,
ja, glaube,
die KI machen zum Beispiel?
Ja, ich glaube, es hängt nicht nur an den Fachkräften, die haben wir, sondern es ist natürlich auch das Risikokapital. Oder wenn bei uns jemand so ein neues Business startet, und da muss man auch sagen, von 10 gehen vielleicht 3 Bach ab, 2 oder 3 haben einen riesen Erfolg und 5 und 6 laufen dann so ein bisschen. Und da ist natürlich das Risikokapital, wie das zum Beispiel in Kalifornien vorhanden ist, das ist bei uns nie in diesen Dimensionen rum. Und die Bereitschaft, in Firmen zu investieren, wenn man schaut, all die grossen Tech-Firmen, ein Amazon, die haben jahrelang Milliardenverluste geschrieben. Ein Tesla, jahrelang Milliardenverluste. Dass die Bereitschaft, solche Risiken auf sich zu nehmen, das ist bei uns das Kapital kaum vorhanden. Also es hängt nicht nur an den Fachkräften. Oder?
Okay, gut. Das war es. Bern einfach spezial mit dem Franz Grütter von der SVP Luzern. Danke vielmals und natürlich auch ein Unternehmer, auch ganz wichtig, über den Bundespräsident Parmelin, der mit einem Spitzenresultat heute gewählt worden ist, über den Zolldeal, wo jetzt immerhin schon mal einfach die Zölle gesenkt werden. Das ist eine riesen gute Nachricht. Das war es, Bern einfach spezial mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf nebenspalter.ch. Und wie immer, dürft ihr euch nicht entschuldigen. Ich glaube, das ist auch im Sinn von Franz Grütter, wenn er nicht links sitzt. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch